Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Veranstaltung Wohin läuft der Kunde? Ein sehr brennendes Thema. Und die Veranstaltung wird eben gemacht im Namen von der Leipziger Buchmesse, zum zweiten von Matthias Köffler von Langendorf Scenes und von mir. Mein Name ist Ellen Braun und ich darf Sie jetzt, wie gesagt, recht herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltungsreihe. Die Branche ist im Umbruch, der Handel ist im Umbruch, Digitalisierung im Handel, Handel 4.0, ja, wo bleiben die Innenstädte, wo die Läden noch sind? Wo findet das Leben statt, wenn das Einkaufen nur noch online erfolgt? Wo bleiben die Begegnungen, die Sie hoffentlich gestern und heute schon und morgen und übermorgen noch auf der Messe genießen? Findet es dann auch noch statt in der Innenstadt? Wo bleibt das gute Gespräch in der Buchhandlung und in anderen Läden? Das Fachsimpeln über gute Bücher. Wir haben uns die Frage gestellt, und aus dieser Frage, wohin läuft der Kunde, aus dieser Idee, ist eine Veranstaltungsreihe geworden, die Sie vielleicht schon letzte Woche gelesen haben auf Langendorf Scenes. Da haben wir die Protagonisten, die uns heute und morgen begleiten, dann auch vorgestellt. Welche guten Beispiele gibt es? Welche guten Beispiele machen Laune, es auch selbst anzupacken, ein Leben in der Innenstadt mit dem durchaus veränderten Handel, ja, 4.0, 2.0, who knows, wohin die Reise geht. Wie können lokale Allianzen geschmiedet werden, ja, die auch Laune machen? Und da wollen wir heute und morgen mit Ihnen hin. Best-Practice-Beispiele zeigen, heftig mit Ihnen auch diskutieren. Also wir fangen heute an mit einem wunderbaren Vortrag von Heinz-Jörg Ebert aus Gießen, den der Herr Köffler dann noch vorstellt. Aber nach dem Vortrag wollen wir natürlich mit Ihnen diskutieren auch. Ihre Fragen, Ihre brennenden Fragen hoffentlich beantworten. Und heute eben Heinz-Jörg Ebert. Morgen haben wir um die gleiche Zeit nochmal eine Podiumsdiskussion mit Politiker, Stadtmarketingleuten, sehr engagierten Buchhändlern, die meistens in einer Doppelfunktion sind, auch noch ja, Vorsitzende vom Gewerbeverein sind. Und lassen Sie sich morgen überraschen. Diskutieren Sie. Wenn Sie morgen vielleicht nicht dabei sein können, oder am Sonntag noch Fragen auftauchen oder in der folgenden Woche, dann möchte ich Sie einladen, auch im Anschluss mit uns zu diskutieren. Das Thema wird uns nicht loslassen. Wir müssen was tun. Und wie das am besten funktioniert, da erhoffen wir uns ein paar Ansätze. Aber jetzt freuen Sie sich auf den Vortrag dann auch. Und der Herr Köffler wird Ihnen noch ein paar Dinge sagen über den Herrn Ebert, damit Sie eingestimmt sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier Heinz-Jörg Ebert begrüßen darf. Er ist ein Einzelhändler mit Leib und Seele, würde ich sagen. Und handelt mit dem, wovon, glaube ich, viele Frauen, sage ich jetzt mal so, die Bemerkung kann ich mir jetzt mal nicht verkneifen, träumen. Er handelt mit Schuhen. Er ist Inhaber des Schuhhaus Daré in Gießen. Sein Laden ist 1800 Quadratmeter groß, er hat 44 Mitarbeiter und trotzt Deichmann und Co. auf seiner Spielwiese. Mit seinem Geschäft ist er Gewinner des Schuhkurier Awards gewesen 2006, bestes Schuhgeschäft im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, und hat zweimal den August-Blanke-Preis 2014 und 2016 gewonnen. Vielleicht ist Herr Ebert ja der erste Schuhhändler, der bei uns auf der Buchmesse spricht. In jedem Fall hätten wir das vielleicht schon öfter haben können, denn die Schuhbranche hat durchaus einen Überschneidungspunkt mit dem Buchhandel. Aus ihren Reihen wurde die DZB-Bank gegründet. Sie ist Zentralregulierungsbank der ANWR Group, die wiederum aus einer Schuhwareneinkaufsgenossenschaft entstanden ist. Und unter dem Dach der DZB ist, wie Sie alle wissen, die heutige BAK. Der Schuhhandel hat also immer schon einen Hang zum Vernetzen gehabt in seiner Branche. Da haben sich viele Händler schon früh zu Einkaufsgemeinschaften und Genossenschaften zusammengeschlossen. Deswegen nimmt es vielleicht auch nicht Wunder, dass aus Ihren Reihen nun eine Initiative kommt, Einzelhändler vor Ort zusammenzubringen. Heinz-Jörg Ebert ist Wegbereiter des hessischen BID-Gesetzes 2006. Er ist Mitinitiator der ersten vier BIDs in einem deutschen Flächenland. Seit 2006 ist er Vorsitzender des BID Selterswegs e.V., derzeit in der dritten Laufzeit. Wenn ich Ihnen sage, dass BID Business Improvement District heißt, wird vielleicht noch nicht so vieles ganz klar. Doch was BID ist und wie es nach Deutschland kam, welchen Nutzen es für den innerstädtischen Handel hat und damit auch für den Buchhandel hat, das wird uns jetzt Herr Ebert erklären. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Frau Braun, vielen Dank, Herr Köffler. In der Tat, da gibt es einige Überschneidungen, was den Schuhhandel und was den Buchhandel betrifft. Und ich durfte auch schon vor dem einen oder anderen Buchhändler sprechen, weil uns an allen Ecken und Enden der gleiche, im wahrsten Sinne des Wortes, Schuh drückt. Ich erzähle Ihnen jetzt von einem System, einer Idee, die schon 40 Jahre alt ist, aus Kanada kommt. Und erstmalig 2004 von Ole von Beust in Hamburg platziert wurde. Da gibt es derzeit um die 18 BIDs, Standortgemeinschaften, auf einer gesetzlichen Grundlage und wir in Hessen waren die ersten. Ich erzähle Ihnen so ein bisschen, wie sich das alles bei uns entwickelt hat. Was wäre passiert, wenn nichts passiert wäre damals? Was wird passieren, wenn wir nicht weitermachen? Fragen wir uns heute die BIDs in Gießen. Gießen wächst schneller als Frankfurt, behauptet die FAZ im letzten Jahr. Und in der Tat, das ist so. Und man hat uns bestätigt, die BIDs haben ihren Anteil daran. Der Bund bestätigte das ebenfalls nochmal. Gießen gehört zu den wenigen stark wachsenden Städten. Und wir sind keine Großstadt. Wir sind ein regionaler Platzhirsch, ja, aber wir sind keine Großstadt. Was sieht man in solchen Immobilienbriefen, die einem täglich auf den Schreibtisch flattern? Wenn unsere Großmütter und Eltern von früher erzählen, tauchen Kurzwaren, Ludgers Bücherstübchen oder Frau Bethges Herrenmoden auf. Unsere Kinder wünschen sich wiederum zu Ostern einen Gutschein von Zalando und treffen sich mit Freunden bei Starbucks. Entsprechend sehen auch unsere Innenstädte heute anders aus als vor 20 Jahren. Alles für sie nichts Neues. Eine Seite weiter steht: Die Innenstadt der Zukunft muss kooperativ mittels moderner Instrumente entwickelt werden. Hierzu zählen neben Investitionsanreizen vor allem Eigentümergemeinschaften und Business oder Housing Improvement Districts. Was das genau ist, erzähle ich Ihnen gleich. Fakt ist aber, das System ist überall gleich, aber jede Stadt ist eben anders, hat ihren anderen Charakter, hat ihre eigene Identität. Wie war das damals in Gießen? 2006, wenn Sie mit dem Bus in die Innenstadt kamen, haben Sie an der zentralsten Lage solche Begrüßungskästen gesehen mit verwelkten, vergilbten Stadtplänen, Motten, Schiss und Mäusedreck unten reichlich versammelt. So wurde der Busbesucher in Gießen begrüßt. Wenn Sie mit dem Auto kamen, 11 Einfahrtsstraßen an jeder Einfahrtsstraße stand so ein Begrüßungsschild. Da fühlt man sich doch willkommen in Gießens Innenstadt mit Plakaten, die teilweise schon 2 Jahre abgelaufen sind. hatten sie aber das Glück, mit dem Zug zu kommen. Das war der Gießener Hauptbahnhof und die große Nummer 1 Unterführung. Gießen ist eine Universitätsstadt. Das heißt, wenn ein Professor einen Ruf bekommen hat, zum ersten Mal nach Gießen kam, der hat sich auf dem Absatz umgedreht und hat gesagt, überall, nur nicht nach Gießen. Oder die ästhetische Müllsammlung in der Gießener Innenstadt. Fassadenkultur gemäß dem Grundgesetzmotto Eigentum verpflichtet. Oder solche Dinge, die mit Stadtsanierung zu tun haben. Was haben wir damals getan, 2006? Wir haben den Untergang, und da war das Internet noch gar nicht so ausgeprägt, da war der Innenstadthandel noch gar nicht so am Leiden, wir haben nach Professionalität geschrien. Wir haben uns jemanden geholt, der uns ein bisschen geholfen hat, und der hat uns folgende Fragen gestellt. Wo liegt der Lösungsansatz erfolgreicher Center? Und wir alle wissen, der Zenit von Centern ist mittlerweile auch schon ein wenig überschritten. Ich lebe für die lebendige Innenstadt und glaube auch, mit der richtigen Infrastruktur hat sie eine Chance. Aber was macht erfolgreiche Center erfolgreich, wenn sie denn erfolgreich sind? Die haben ein klares, professionelles Center-Management. Die haben Visionen, Spielregeln. Die haben einfach ein Management, was sich um den ganzen Bereich kümmert. Während wir Einzelhändler immer glauben, nach Feierabend alle 2 Monate mal treffen, die Welt retten zu können. Was passiert, wenn nichts passiert, wenn wir Eigentümer und Händler erwartungsvoll und fordernd auf andere warten, auf die Stadt, auf den lieben Gott, auf wen auch immer? Was passiert, wenn wir den Kopf in den Sand stecken, aufgrund dieser Entwicklung, die wir heute im Handel haben, und sagen, nach mir die Sintflut, statt das Heft selber in die Hand zu nehmen? Das Erste, was wir getan haben, nach diesen schauerlichen Bildern, die Sie gerade mitbekommen haben, wir haben uns gedacht, was für ein Image hat denn unsere Stadt? Was für ein Image hat das einzelne Geschäft? Aber besonders, welches Image hat unsere Stadt? Und wenn wir nachdenken, was man unter Image versteht, das ist die Vorstellung, die man von einer Person oder von einer Sache hat. Wir registrieren den Inhalt nur zu 7%. Das Wie zu 38%, aber die visuelle Wahrnehmung, die schlägt voll durch mit 55% und das bereits nach 7 Sekunden. Da entscheidet sich, ob jemand sympathisch, unsympathisch, kompetent, inkompetent, selbstbewusst oder schüchtern ist. Und das gilt nicht nur für Menschen, das gilt nicht nur für Geschäfte und Ladenlokale, das gilt insbesondere auch für Quartiere und Innenstädte. Ich frage immer mal so in die Runde, wem würden Sie Ihre Wohnung vermieten? Und das ist immer so, die Männer sagen so und die Frauen sagen so. Fakt ist, das ist ein und dieselbe Frau, die an ihrem Image gebastelt hat, die einfach ein bisschen, ja, visualisiert hat. Madonna wusste schon immer damit zu spielen und unsere Bundeskanzlerin hat es im Laufe der Zeit auch gelernt, was Image und Außenwahrnehmung bedeutet. Wir mussten uns also in Gießen unseren Potenzialen, unseren Stärken bewusst werden. Wir sind eine Unistadt. Wir sind eine Kulturstadt und Sie sehen, die Bilder haben wenig damit zu tun, was ich Ihnen eben gleich vorhin gezeigt habe. Fakt ist, wir nehmen aber immer die schlechten Dinge am meisten wahr. Deshalb verkauft sich die Bild-Zeitung so gut. Wir sind eine Handelsstadt, wir sind eine historische Stadt, obwohl wir im Krieg in der Innenstadt zu 98% zerstört waren. Wir sind eine Wohnstadt, wir haben viel Grünanlagen, wir haben 2 Flüsse, keiner nimmt sie wahr. Oder nahm sie wahr, wir sind eine kulinarische Stadt. Wie sieht das aus, wenn man in die Nähe guckt? In die Nähe von Gießen, in die Nähe von ihren Standorten oder in ihren eigenen Standort hinein? Da ist es nicht selten, dass man den ein oder anderen Leerstand vorfindet. Solche Bilder in einer Stadt 50 Kilometer von Gießen, in einem kleinen Innenstadtkreis allenthalber wahrzunehmen, da wird's einem schon schwindelig und da kann man seinen eigenen Laden noch so in Schuss haben. Wenn das Umfeld so aussieht, ist es Feierabend. Wie funktionieren Bits? Was ist der Unterschied zu Werbegemeinschaften? Wie können die sich entwickeln? Das ist ein Bild 1960 aus einer amerikanischen Innenstadt. Man kennt das noch aus Fury, Lassie, Flipper und so weiter und so weiter. So sahen die Städte damals aus. Dann kamen die Center. Die kamen relativ schnell auf die grüne Wiese und die Innenstädte starben in Amerika etwas früher aus als hier bei uns. Also hat man Fußgängerzonen gemacht. Diese Fußgängerzonen haben sich aber nicht lange gehalten. Sie schlossen relativ früh und hier haben wir ein Beispiel aus Santa Monica. Und dann haben sich, und das waren eines der ersten Bits, die Hauseigentümer zusammengetan und haben gesagt, was ist unser Profil? Was ist unsere Positionierung? Wo wollen wir nicht als Geschäft, sondern als gesamtes Quartier eigentlich hin? Wo sind unsere Stärken? Und die haben damals gesagt, lass uns den gastronomischen Bereich ganz oben auf die Fahne schreiben. Darauf haben sich alle eingelassen, haben ihre Mieterstruktur entsprechend entwickelt und es ist noch heute, nach der damaligen Entwicklung, zu einer der Vorzeigestädte im Sinne eines Business Improvement Districts geworden. Wie der funktioniert, sage ich Ihnen gleich. Was ist in deutschen Innenstädten und wahrscheinlich bei Ihnen auch heute die Regel? Leere Kassen der Kommunen, Verödung, Verdreckung von Innenstädten, immer weniger Bezug der Immobilieneigentümer zum eigentlichen Standort. Da gibt's Fonds, da gibt's Erbengemeinschaften, da haken manche auf den Malediven mit einem dicken Stift ihre Kontoauszüge ab, wenn die Miete eingeht. Immer weniger Bezug des filialisierten Handels zum Standort selbst. Was? Sie wollen eine Weihnachtsbeleuchtung? Wissen Sie, da müssen Sie bei uns in der Zentrale nachfragen. Von der Zentrale kriegen Sie alles, nur keine Antwort. Und so sind Gemeinschaftsinitiativen im Sinne einer Werbegemeinschaft ad acta gelegt. Bevölkerungsrückgang, Kaufkraftschwund, überproportionale Ausbreitung von Einzelhandelsflächen, Ausweitung der grünen Wiese. Jedes Kaff macht seine eigene neue Mitte. Explosionsartige Entwicklung des Internet- und Onlinehandels. Werbegemeinschaftskrisen, dadurch, dass beispielsweise ein engagierter Vorsitzender noch drei neben sich hat, die auch die Ärmel hochkrempeln. Es gibt noch ein paar, die auch Geld geben, aber ein Großteil lehnt sich feierlich zurück und sagt, macht ihr mal, wir gucken mal, was bei rauskommt. Es kommt aber nichts raus, weil es nicht die gesamte Gemeinschaft ist, die es trägt. End vom Lied ist, der Vorsitzende und seine Mitstreiter haben keine Lust mehr, operativ tätig zu sein. Die Spirale dreht sich nach unten, dadurch gibt's kein Geld mehr, dadurch hat man noch weniger Lust und eine Innenstadt bricht in sich zusammen. Mangelnde Professionalität in der Führung, Begleitung durch mangelnde Finanzkraft. Ja, wenn Sie immer von Projekt zu Projekt denken, aber nicht langfristig planen und auch keine Sicherheit haben, was soll daraus werden? Es gibt keine Branchenmixkonzepte. Der Vermieter nimmt den, der am meisten Mietzins zahlt, ohne darüber nachzudenken, wo ist die Positionierung des Standortes, was will er denn eigentlich? Dadurch Ein-Euro-Mentalitäten oder Ähnliches, bis hin zu Leerständen. Kurzfristiger Aktionismus statt langfristige Planung. Das Institut für Handelsforschung, relativ aktuell, 50.000 Einzelhandelsgeschäfte, Schuhläden, Buchläden und so weiter, werden bis 2020 in Deutschland schließen. Das ist Fakt. Und auf diesem Chart sieht man, das sind die Umsatzverteilungen. Diese blauen Dinger, das ist noch einigermaßen positiv von 2014. Das ist die Prognose 2020. Rot ist dickes Umsatzminus. Und hier haben Sie so ein paar grüne Flecken. Das sind die Metropolen. Da sagt das Institut für Handelsforschung, das werden die Gewinner sein. Das sind nämlich die, die nur etwa 3% Minus haben werden. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Gewinner mehr. Es gibt allenthalber Minusgeschäfte, die man anderweitig kompensieren muss, es sei denn, man macht einen funktionierenden Standort. Was haben wir mit diesen Bits seinerzeit in Angriff genommen? Wir haben die Stadt, die Innenstadt von Gießen, in 4 Quartiere aufgeteilt. Wir haben den Seltersweg, den Theaterpark, das Marktquartier und das Katharinenviertel. Warum denn nicht ein großes Gießener Innenstadt-BID? Weil jedes Quartier eine eigene Positionierung hat. Hat eine eigene Kundenansprache, hat eine eigene Strategie, aber alles unter dem Dach der Innenstadt Gießen. Und weil es durchaus so ist, dass die hier im Marktquartier sagen, die reichen Pfeffersäcke aus dem Seltersweg in ihren 1A-Lagen und die vom Seltersweg sagen, die Erbsenzähler aus dem Marktquartier, das sind schon sehr eigene Identitäten. In jedem Quartier haben wir folgende Fragen gestellt, die ich mir übrigens auch für unser Haus gestellt habe. Wer bin ich? Wir, der Seltersweg, sind der urbane Laufsteg der Region. Wir sind ein gewachsener Bereich mit historischen Fassaden. Was biete ich an? Das Stadterlebnis, gesehen und gesehen werden, hohe Angebotstiefe. In den anderen Quartieren wurden die gleichen Fragen gestellt, die Antworten waren nur anders. Und daraus hat sich die Strategie des jeweiligen Quartiers ergeben. Oder, wie bin ich, das Eltersweg, selbstbewusst, trendy, up to date. Das Marktquartier hat gesagt, wir sind sehr persönlich. Hier stehe ich noch selber als Eigentümer hinterm Tresen. Darf es für 20 Pfennig mehr Wurst sein oder sowas? Ja, hier ist eine Interaktion zwischen den Kunden, während der Seltersweg hochfilialisiert ist. Da ist ein ganz anderer Charakter. Aber die Positionierungen sind definiert worden. Und man hat sich auf die Kernzielgruppen, nicht von Gießen, sondern vom Quartier konzentriert. Aufgrund dieses Rasters hat man den Mietermix organisiert, hat man die Straßengestaltung organisiert, hat man seine Feste ausgelobt und hat die gesamte Aktionsstrategie definiert. Und alles unter dem Dach Gießen entdecken. Denn dem Kunden, der von außerhalb kommt, ist es egal, ob er ins Marktquartier, ins Seltersweg oder sonst was kommt, der kommt erstmal nach Gießen und dann geht er in seine eigene Abteilung. So wie sie die Kinderbücher an einer anderen Stelle platziert haben als die Kochbücher. Und genauso ist das hier gemeint. Gehen wir kurz auf diese vier Quartiere ein. Das Katharinenviertel, Sie sehen alles eine Logosprache mit Luftballons. Muss irgendwas mit Familie zu tun haben. Positionierung, wir sind das Familienquartier. Wir richten unseren Branchenmix aus auf Familien mit Spielwaren, mit Eis, mit Fahrrädern und ähnlichen Dingen. Wir haben ein Leitprojekt in unserer Laufzeit. Dieses Leitprojekt ist Feierplatz und Spielgelände. Der Theaterpark, direkt am Gießener Stadttheater, der sagt, wir sind klein, aber fein. Die Leute haben sich kaputt gelacht, als diese Positionierung von den Anliegern definiert wurde. Warum? Es war die Brachstelle von Gießen schlechthin. 4 Ein-Euro-Shops, 2 Leerstände, die Autos parkten die ganze Stadt zu, der Müll quoll über, die Stromkästen waren mit Graffiti besprüht und jetzt sagen die, klein aber fein, haha. Wenn ich Ihnen gleich zeige, was in 10 Jahren daraus geworden ist, dann sagen Sie haha und wir alle auch und das mit großer Freude. Das Marktquartier, eben habe ich schon gesagt, das ist das Quartier, vielen Dank. Das ist das Quartier mit kleinteiligem Einzelhandel, wo man persönlich noch hinterm Tresen steht, mit dem Leitprojekt Wochenmarkt. Und der Seltersweg, Boulevard der Marken, 1A-Lage, hier kommt der hochfilialisierte Einzelhandel hin. Und da hatten wir auch 3 Leerstände und 2 Euro-Shops. Das Leitprojekt war Beleuchtung und Fassadenstruktur und die Marke Seltersweg zu stärken. Kurzer Blick ins Marktquartier. Es fing an mit Beleuchtung. Wir haben die öffentlichen, aber auch die privaten Häuser beleuchtet. Wir haben eine Eisbahn zur Weihnachtszeit nach Gießen geholt. Wir haben ein Haus zu einem lebendigen Adventskalender gemacht. Vor jedem Geschäft, egal vor welchem, stand die gleiche Begrünungsstruktur. Wir haben Wettbewerbe für Fassaden ausgelobt. Und haben damit die Hauseigentümer alle im Boot gehabt. Da hat jeder über den Bitbetrag selber hinaus noch investiert. Und so hat sich diese Stadt, dieser Stadtteil entwickelt. Eine ganz andere Struktur mit Vorlesungen, mit Weihnachtsbäumen. Wir hatten in Gießen keinen einzigen Weihnachtsbaum stehen. Jetzt stehen da 5. Vorher, nachher. Mit farbgleichen Markisen und Schirmanlagen für die Außengastronomie, die es vorher gar nicht gab. Und das ist das, was ich Ihnen vorhin erzählt habe. Hier steht der Einzelhändler persönlich mit seinem Namen dem Kunden gegenüber und bürgt mit seinem Namen für Qualität und sein Angebot. Bringt entsprechende Zeitungen auf einer sehr persönlichen Ebene raus und macht das Marktquartier lebendig. Der Theaterpark, ganz anders. Es fängt schon an, ich hatte Ihnen erzählt, die größte Brachfläche von Gießen. Stromkästen. Schauen Sie mal bewusst in Ihrer Straße, in Ihrer Stadt, sich die Stromkästen an. Die sind besprüht, die sind beklebt, die sind unansehnlich. Wette ich drauf, dass das zu 80% auch bei Ihnen der Fall ist. Wir haben sie einfach mit unseren Fotoshooting-Motiven beklebt und schon hat das einen ganz anderen Charakter. Und der Psychologe wundert sich überhaupt nicht, dass an diesen Dingen nichts mehr besprüht, beschmiert und beklebt wird. Die werden wie Kunstwerke in Ruhe gelassen. So sieht das in der Regel aus. so bei uns. Das war so eine Baulücke, die ist völlig modernisiert worden im Rahmen dieser Aufbruchsstimmung, die wir seit 2006 hatten. Und in dieser Brache hat sich angesiedelt Gastronomie, hochwertiger Einzelhandel, klein aber fein war die Positionierungsdevise. Es wurde Kunst implementiert, es wurden die Fassaden gestaltet und es ist jetzt eine der schönsten Straßen nach nur 10 Jahren in Gießen geworden, mit gastronomischen Ansätzen und so weiter. Katharinenviertel, ich hatte Ihnen erzählt, die Kinder- und Familienfraktion. Das fing schon damit an, dass man Wasserspiele installiert hatte, Kinderaufenthaltsorte, die gepflegt wurden, Blumenbeete, Festwiese, also alles das, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, wurde umgesetzt und ist ein echter Erfolg geworden. Kommen wir zum Seltersweg, das ist das Quartier, dem ich vorsitzen darf. Hochfilialisiert und von daher sehr schwierig. Schwierig, weil der Einzelhändler selber vor Ort nicht mehr ist. Hier haben wir eben Filialisten, bei denen der Abteilungsleiter in den seltensten Fällen oder der Filialleiter die große Begeisterung für Innenstadtentwicklung in sich hat und seine Zentralen eben keinen Freibrief geben. Nichtsdestotrotz, was haben wir nach 10 Jahren im Seltersweg erreicht? Allein die Stadtraum- und Fassadenbeleuchtung, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, finde ich atemberaubend. So sah das vorher aus, so sieht das jetzt aus. Und Sie stellen eins fest, unter diesen Dachkenneln in der gesamten Straße hängen kleine Beleuchtungskörper, die vertikal nach unten strahlen und das gibt ein unglaubliches Stadtbild. Oder schöne Fassaden werden bestrahlt, aber hier sehen Sie das nochmal, was ich gerade gemeint habe. Durch diese Pötte, die da hängen, ist diese ganze Straße in ein Raumgefühl verwandelt worden, was wir vorher nicht hatten. Hier sehen Sie nochmal so ein Beispiel. Der Aufwand war gering. Die Idee von BID war das Geheimnis, weil bei BID es eben nicht um Freiwilligkeit geht, sondern um gemeinschaftliche, qua Gesetz gebundene Verteilung der Lasten. Wir haben Buchsbäume gepflanzt. Das teuerste an diesen Buchsbäumen war sie vandalensicher zu machen. Wir haben diese Betonkübel, die immerhin 350 Kilo wiegen, mit Buchsbäumen aufgestellt und es hat keine 2 Tage gedauert, da lagen die schon auf dem Boden. Gewaltsam, teilweise mit Autos umgefahren, die gar nicht in die Innenstadt fahren dürfen. Dann haben wir das gleiche Geld nochmal investiert in Betonfundamente. Da wurden die Betonkübel von innen verschraubt. Dann wurden Gitter oben unter der Baumkrone eingesetzt, damit man das Wurzelwerk nicht rausziehen konnte. Dann wurde noch ein bisschen Vandalismus geübt. Eine Woche oder so. Und seitdem haben wir seit 2008 Ruhe. Wenn die Chance nicht besteht, dass sowas kaputt gemacht werden kann, und dem war so, dann lässt man sehr, sehr schnell die Finger davon. Wir haben unser Quartier beschildert. Mit ganz simplen Edelstahlbuchstaben und unserem Logo hängt an allen Hauswänden oder an vielen Hauswänden der Seltersweg als Markenlabel. Gemeinschaftlich sind wir stark. Wir haben Leerstände gestaltet. Wie sieht normalerweise ein Leerstand aus? So. Packpapier, billiges Packpapier, wir schließen, wir sind umgezogen oder sonst was. Links und rechts, der Händler, der da noch ist, der kriegt die Krätze, ja? Weil neben einem solchen Standort attraktive Ware zu präsentieren, das ist einfach nichts. Also haben wir unsere Shootings genommen und in die Innenscheiben der leerstehenden Geschäfte geklebt. Ein ganz anderer Eindruck, der da hinterlassen wird. Weihnachtsbeleuchtung. Wir hatten im Ende der Werbegemeinschaften keine Weihnachtsbeleuchtung mehr, weil über der Straße hing eine Lichterkette. Die bezahlt haben, ganz tolle Strategie, ja, die gezahlt hatten, hatten ihre Lämpchen noch drin. Die nicht bezahlt hatten, da hat man sie ausgedreht. Die Stadt sah aus, das können Sie sich gar nicht vorstellen, sowas Furchtbares. Das war die erste Initiative, die wir auf BID-Basis gemacht haben, Weihnachtsbeleuchtung zu installieren, ein Aufatmen in der gesamten Region. Der Seltersweg leuchtete. Die Stadt hat erkannt, dass sich hier was tut und dass Hauseigentümer viel Geld in die Hand nehmen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die Innenstadt in dieser ersten Laufzeit aus privaten Mitteln 2 Millionen Euro investiert hat, fallen Sie alle vom Hocker, weil Sie sagen, das ist ja wahnsinnig viel Geld. Wenn ich Ihnen gleich erzähle, was auf den Einzelnen zugekommen ist, sagen Sie, ach, das ist aber schön, weil es ist eine ganz tolle Geschichte, die da aus Kanada rübergekommen ist. Ich erkläre Ihnen gleich die Verteilung. Die Stadt hat also gemerkt, hier tut sich was. Hier sind nicht nur Forderer, sondern auch Förderer. Und aus diesem Grunde hat sie selber Hand angelegt und sehr, sehr stark in die Stadtsanierung investiert. Da ist richtig was entstanden in nur 10 Jahren. Kleines, simples Beispiel. Sie kennen diese Werbeuhren. Geiz ist geil, steht da in Gießen drauf. Ja, Mediamarkt und so weiter. Es gibt gar keinen Mediamarkt in Gießen. Der wirbt da nur für die grüne Wiese. Und wir haben gesagt, liebe Stadt, montier doch bitte diese Uhr ab. Das ist ja furchtbar. Und was hat die Stadt gesagt? Aber wir bekommen Werbeeinnahmen. Da habe ich gesagt, das ist ja toll. Aber wir müssen eine Regelung finden, wie wir der Positionierung attraktiver Standort Innenstadt gerecht werden, ohne solche, ja, fremd verspotteten Utensilien. Dann hat die Stadt gesagt, okay, wir verzichten auf die Werbeeinnahmen, aber eine Uhr muss sein. Also haben wir aus der Initiative raus eine Uhr dahingestellt, hat einen ganz anderen Charakter. Das Elefantenklo kriegt eine Wasserspülung. Nur die Gießen kennen das Elefantenklo. Es ist eine große Fußgängerüberführung mit 3 dicken Löchern drin. Sagt der Volksmund, das ist das Elefantenklo. Der kriegt eine Wasserspülung. Was heißt das, eine Wasserspülung? Wir haben gesagt, wenn du durch die Innenstadt läufst, hast du auf der rechten Seite Licht, auf der linken Seite Licht, geradeaus Licht. Nur in die andere Richtung hast du ein dunkles Loch. Da tut sich nämlich nichts. Dann sagte uns ein Planer, mach doch Folgendes. Lasst hier Wasser runterlaufen und beleuchtet es. Dann habt ihr auch in die andere Richtung etwas. Das haben wir simuliert. Dann haben wir es umgesetzt und es ist heute das mit Abstand am meist fotografierteste Objekt der Innenstadt in Gießen und sorgt, wie hier zum Beispiel von einer Studentin als Dusche genutzt, durchaus für ein attraktives Attribut. Wir haben Dienstleister engagiert, die sich, hier haben wir den BIT Award des DIHK in Berlin gewonnen als attraktivste Standortgemeinschaft, die sich darum kümmern, dass Graffitis weggemacht werden, dass Sauberkeit herrscht, all diese Dinge. Sauberkeit ein ganz wichtiges Thema. Heute besprüht, morgen verschwunden. Und wenn das passiert, haben Sprayer kein Interesse mehr, ihre Visitenkarte da liegen zu lassen oder da anzubringen, weil es eben gleich wieder weg ist. Der sauberhafte Seltersweg. Da geht eine Truppe durch den Seltersweg in einem Dress, in Rot, hebt den Müll auf. Mir geht es nicht darum, dass die Innenstadt sauber ist. Mir geht es darum, dass die Menschen sehen, wir kümmern uns um Sauberkeit, weil das ein ganz extremes Bedürfnis ist. Dementsprechend, we care for you. Gießen Marketing. Da kommen wir der Eigenschaft gemeinschaftlicher Aktivitäten, Buchhandel, Schuhhandel, Metzgerei und so weiter, schon näher. Wir hatten früher in Gießen 100.000 verschiedene Formate, mit denen wir Stadtfeste gefeiert haben. Und dann haben wir gesagt, das muss aufhören. Keine Anzeigenfriedhöfe mehr, keine Visitenkärtchen ab hier, wer da alles beteiligt ist, sondern wir werben für Gießen entdecken mit den Quartieren, wo etwas stattfindet. Und diese Wiedererkennung hat sich überall gezeigt auf ganzseitigen, ganzformatigen Zeitungsanzeigen, die auf einmal wahrgenommen wurden von den Gießnern wie von der Bevölkerung auch. Wir haben neue Formate erfunden, alte Formate ausgebaut. Wir haben 60 lebensgroße Dinosaurier nach Gießen geholt. 3 Monate lang eine Sensationsausstellung, bei der Schulen, Universitäten ihre Vorlesungen mitgestaltet haben. Alles möglich mit der Initiative BID. Wir hatten vor 2 Jahren die Landesgartenschau nach Gießen geholt. Den Zuschlag haben wir ebenfalls bekommen aufgrund der Initiative, bei der wir übrigens was Nettes Nachahmenswertes gestaltet haben. Wir haben die Gießener zur Landesgartenschau aufgerufen, lasst euch mit eurem Stück Grün, mit eurem persönlichen Stück Grün fotografieren. das haben die getan. Da ist natürlich auch mal so eine Ranke dabei, aber das ist nun mal ihr persönliches Stück Grün. Andere haben andere Grünstrukturen gewählt. Und die haben wir dann in teilweise 10, 20 Quadratmeter großen Plakaten in der Gießener Innenstadt an die Hauswände gebracht. Wir kommunizieren extrem viel. Wenn Sie so ein bisschen interessiert sind, was wir hier so gemacht haben, was ich hier gezeigt habe. Ich habe hier mal so ein paar Broschüren, eigentlich so ein bisschen der Inhalt des Vortrags, hier gelassen. Kann man sich gerne bedienen. Wir kommunizieren sehr viel an die Händler, an die Eigentümer, an die Stadt, an die Bevölkerung, an die Stadtverwaltung. Aus dieser ganzen Geschichte ist eine echte Welle der Eigeninitiative entstanden. Kaum einer, ich habe eben von 2 Millionen gesprochen, die den Hauseigentümer belasten. Er ist teilweise an den Mieter weiterleitet, aber kaum einer hat es dabei bewenden lassen. Die haben alle den Pinsel in die Hand genommen und sind nochmal an ihre Fassaden teilweise sehr liebevoll im Detail gegangen. Die Vermietungsstruktur in Gießen hat sich völlig verändert. Wir haben keinen einzigen Leerstand mehr. Der Seltersweg ist voll vermietet und alle, die eingemietet sind, passen ins Portfolio, passen in die Positionierung, die wir für die Quartiere nach vorne getrieben haben. Natürlich haben wir dann auch, hier ist ein Bit Award, wir haben den Bit Award an besonders engagierte, sehr detailverliebte Hauseigentümer verliehen, das gleich mehrfach, hat unglaublich die Gemeinschaft gestärkt. Kommen wir zum Schluss, Blick auf die Ergebnisse. Wie sieht das aus mit diesen 2 Millionen? Der Seltersweg gibt im Jahr 65.000 Euro für Werbung auf, 80.000 Euro für Infrastruktur, 55.000 für Management, macht 200.000. Eine Laufzeit dauert 5 Jahre, ist 1 Million. Die anderen Quartiere teilen sich die 2. Million, kommen wir auf 2 Millionen Euro in der Laufzeit. Jetzt sagen Sie, okay, das ist das teuerste Quartier, das ist ja viel. Wenn ich Ihnen sage, dass die Investition, und das gilt für die anderen auch, umgerechnet für den Hauseigentümer nicht mehr ist als 2 Quadratmeter Mieteinnahme im Monat, weil es qua Gesetz auf allen Schultern über die Grundsteuer verteilt wird. Das ist ein relativ einfaches Rechenbeispiel, hört sich nur ein bisschen kompliziert an, aber letztendlich ist die Investition pro Haus nicht mehr als 2 Quadratmeter. Aber die Rendite, und das hat auch der Hauseigentümer verstanden, das Gesetz richtet sich nur an den Hauseigentümer, nicht an den Händler, weil der Hauseigentümer das nachhaltigste Interesse an der Entwicklung seines Standortes hat. Die Rendite ist beachtlich. Im Bundesdurchschnitt, in den ersten Jahren, die wir hatten, hat sich der Wert der Immobilie um -1,5% nach unten entwickelt. Dadurch, dass auf der grünen Wiese viel entstanden ist, Wettbewerb und so weiter. Die Innenstadt ist unattraktiver geworden. In Gießen im gleichen Zeitraum +10,4%. Das geht jetzt so weiter. Bis 2014 sind die letzten Erhebungen. Spitzenmiete in Gießen +14,6%. Im Durchschnitt der Bundesrepublik 8,2%. Das hat jeder Hauseigentümer verstanden. Diese 2 Quadratmeter Miete war wohl investiertes Kapital. Ist denn jetzt alles im grünen Bereich? Dieser Marktplatz, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, der sieht jetzt so aus. Die Straßeneingangsschilder sehen so aus, und zwar ganzjährig. Die Bahnhofsunterführung sieht ganz anders aus. Auch unsere Mülleimer. Letztendlich haben auch die Hauseigentümer, wie gesagt, den Pinsel in die Hand genommen. Die Priorität jetzt in der 3. Laufzeit, wir kommen in die 3. Laufzeit, ist natürlich die Pflege der Errungenschaften zu erhalten. Der 2. Punkt ist, Frequenzen zu fördern. Und da gehen wir natürlich auf das Thema online ein. Es gibt eine Broschüre, die Sie sich zum Beispiel unter www.seltersweg.de runterladen können. Da steht drin, was wir so an Online-Aktivitäten gestalten. So wollen wir nämlich nicht, dass es aussieht. Freies WLAN für alle ist jetzt bereits umgesetzt. iBeacons in den Schaufenstern, die über eine gemeinschaftliche Plattform den Handybenutzer darauf hinweist, was gerade in der Stadt oder im jeweiligen Geschäft los ist. Wir haben die Homepage, das ist klar. Wir haben eine Social-Media-Plattform für den Seltersweg. Wir haben die Gießen-Entdecken-App, sozusagen die Innenstadt in der Hosentasche. Wir informieren über Newsletter. Und natürlich trainieren wir den Einzelhändler, damit er diese Dinge, die wir anbieten, auch nutzen kann. Das Neueste, was wir gerade in Angriff nehmen, ist das hier. Es wird 3 Stelen im Seltersweg geben. 3 Stelen mit einem Touchscreen, so sieht er aus, das ist eines unserer Geschäfte, bei dem Sie die Angebote, den Stadtplan, die Ideen, die Händler selber so produzieren, Aktionen, Aktivitäten, Restaurants und solche Angebote permanent begreifbar und greifbar machen, in der Innenstadt, allein über den Gedankengang, wir gehen mit der Zeit und sind auch online zugegen. Daraus werden Lieferservice und ähnliche Dinge gerade entwickelt für die 3. Laufzeit, die wir übrigens wieder ohne einen Widerspruch angehen konnten. BIT funktioniert folgendermaßen. Maßnahmekatalog 1 Million. Alle Hauseigentümer bekommen die Maßnahmen und das ausgepreiste Paket auf den Tisch gelegt. Dann müssen Sie sagen, mache ich da mit oder mache ich da nicht mit? Wenn der Hauseigentümer sagt ja, wunderbar. Wenn er nein sagt, muss er mindestens 25% finden, die auch nein sagen. Wenn weniger als 25% diesem Maßnahmekatalog nicht widersprechen, gilt er qua Gesetz für alle. Das heißt, die Stadt zieht die Gelder von jedem ein, über dessen Größe sich jeder bewusst ist, gibt es an den Aufgabenträger weiter und wir müssen die Maßnahmen, so wie in dem Katalog angedacht, letztendlich umsetzen und werden von der Stadt kontrolliert. Wir hatten in der 2. Laufzeit keinen einzigen Widerspruch, in der 3. auch nicht. Und das ist bewundernswert, weil es offensichtlich zeigt, dass es ein System ist, was funktioniert. Auf diese Dinge machen wir an allen Ecken und Enden aufmerksam. Ich ziehe ein Fazit. Die Uni Gießen hat eine Erhebung gemacht und festgestellt, Gäste und Kunden sagen die Wohlfühlqualität in der Gießener Innenstadt, kein Wunder nach den Bildern, die Sie am Anfang gesehen haben, ist gewaltig gestiegen. Die Bewohner sprechen von Attraktivität und Sicherheit. Sicherheit allein schon deshalb, weil die Stadt nachts hell ist, zu einem wesentlich geringeren Stromverbrauch, weil wir natürlich auf die neuen elektronischen Medien umgestellt haben. Das Eigentum, ich habe Ihnen die Charts gezeigt, spricht von Stabilität und Perspektive, der Handel von Frequenz und Umsatz, immer im Verhältnis zu anderen Städten und Kollegen. Auch wir kämpfen, bei uns schießt der Umsatz nicht aus dem Boden, sondern wir freuen uns schon über Stagnation, gar keine Frage. Politik und Verwaltung hat attraktive Kooperationspartner, die nicht nur fordern, sondern auch fördern. Und wir haben mit IHKs und anderen Verbänden sehr, sehr tolle Mitwirkende. Meine Überzeugung ist, BIT bietet Planungs- und Finanzierungssicherheit. BIT schafft ernsthafte Netzwerke. BIT wird auf vielen Schultern getragen, ist damit für den Einzelnen ein Leichtgewicht. BIT fördert und fordert Visionen, es setzt auf Nachhaltigkeit und schafft Werte, schafft vor allen Dingen Vertrauen, weil die Umsetzung sichtbar ist. Für mich ist es das einzig derzeitige Konstrukt, was perspektivisch wirklich funktioniert. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, hat Erich Kästner schon gesagt. Und das sinnvollerweise gemeinsam. Und BID ist ein Konstrukt, was ohne Gemeinsamkeit gar nicht funktioniert. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Ebert, für diesen sehr... Ja. Wie ich Vortrag im Vorfeld bekommen habe mit 220 Folien, die er jetzt in 37 Minuten durchgehauen hat, bin ich erschrocken, aber Respekt. Also ich habe was gelernt. Auf alle Fälle, wie man einen wunderbaren Vortrag machen kann mit so vielen Folien. Und ich hoffe, wir konnten Sie auch inspirieren. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie kriegt man das hin? Sie haben gesagt, nur gemeinsam geht es. Jetzt bin ich ja Unternehmensberaterin und denke immer so, am Anfang steht die Analyse. Das heißt, die Aufforderung ist, mal die ganzen Stärken des eigenen Standorts mal zu fotografieren und dann auch die Schandflecken. Ist das so die erste Aufgabe, die Sie uns an die Hand geben?
Ich würde fast sagen, genau umgekehrt. Die Schandflecken sind das Wesentliche. Das Damoklesschwert, was über einer Innenstadt schwebt, ist ja allenthalben vorhanden. Jede Innenstadt ist momentan ein bisschen am Leiden. Es sei denn, es ist eine Metropole. Und dann muss man sich Gedanken machen, woran hakt's denn? Und wenn man mit offenen Augen durch seine eigene Stadt geht, sieht man diese ganzen Dinge. Und wenn andere diese offenen Augen nicht haben, muss man sie ihnen öffnen, indem man ganz massiv die Schandflecken fotografiert und die Perspektive aufzeigt. Was passiert mit der Gießener Innenstadt, wenn das in den nächsten 5 Jahren so weitergeht wie bisher? Und dann kann man reichhaltig andere Städte dokumentativ zeigen, wo es eben sich entsprechend entwickelt hat, die gar nicht mehr hochkommen. Wenn es noch so ein bisschen ist, dann hat man noch alle Chancen. Und dann kommt die Frage, wo stecken unsere Potenziale? Gar keine Frage. Auch die müssen dokumentiert werden. Ich bin kein großer Freund von Analyse, Analyse. Es wird immer analysiert bis zum geht nicht mehr. Und die Schränke stehen voll mit Gutachten, die ein Schweinegeld gekostet haben. Dabei spürt eigentlich jeder, wenn man im Vier-Augen-Gespräch und viele Vier-Augen-Gespräche sind dazu führen, spricht, wo hakt's denn eigentlich? Und daraus einen Maßnahmekatalog zu formulieren, der die Schwächen angeht, aber die Stärken stärkt, das ist, glaube ich, der richtige Weg.
Da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Es geht ans Umsetzen. Ich denke auch, da analysiert haben wir viel, aber ich muss natürlich auch sensibilisieren, das auf alle Fälle. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und ja, jetzt brennen Ihnen hoffentlich auch Fragen in der Seele, im Herzen. Und dann ruhig her damit. Sie sind Buchhändler, Sie sind aus den verschiedenen Sparten. Dann.
Also bei uns ist das so, da sieht es genau so aus, wie man es auf den Fotos hat. Und noch schlimmer, das Problem ist auch allen bewusst. Die Stadt macht, was sie kann, aber sie hat es budgetiert und alles und ist kein Geld da und das ganze Kladderadatsch. Wenn ich jetzt als Einzelhändler sage, ja, habe ich begriffen, an wen wende ich mich denn konkret? Weil die Stadt hat ja offene Ohren. So. Die Eigentümer sind nicht da, weil die JWD wohnen. Da versuchen wir seit Jahren mit denen zu reden. Da ist keiner zum Reden. Einzelhändler sind auch kaum noch da, mit denen man jetzt was machen könnte. Wen spreche ich denn an? Weil ich brauche viele, aber wo kriege ich die her?
Also interessanterweise, aus welchem Bundesland kommen Sie? NRW hat das Gesetz. NRW beispielsweise hat das. Das nennt sich nur ein bisschen anders, aber wenn man dieser Typ, der uns da begleitet hat, ist ein Dortmunder. Das ist Frank Heitze aus Dortmund. Der kennt den ganzen das ganze Prozedere in- und auswendig. Das Entscheidende ist, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als sich an die Hauseigentümer zu wenden, denn die sind letztendlich, die das Gesetz trifft. Der Einzelhändler ist da außen vor. Mittelbar vielleicht, indem der Hauseigentümer irgendwann bei einer Mietnachverhandlung sagt, ich lege Gebühr auf den Buchhändler, den Schuhhändler und so weiter um. Aber letztendlich ist es der Hauseigentümer, der vom Gesetz angesprochen wird. Und da haben wir Folgendes. Ja, das ist Folgendes. Das Gesetz gibt folgende Möglichkeit. Wenn sich eine Initiativgruppe, die sinnvollerweise vom ein oder anderen Hauseigentümer, aber durchaus auch von anderen, von Einzelhändlern gegründet werden kann, wenn die sich findet und ein berechtigtes Interesse an diesem BID-Konstrukt hat, muss die Stadt die Hauseigentümer-Daten zur Verfügung stellen. Steht im Gesetz. Und dann obliegt es der Initiative, den Hauseigentümer anzusprechen. Und den Hauseigentümer, das kann ich nur zu raten, der ist nur anzusprechen, über eine gute Agentur, die sensationell fotografieren kann. Mit einem Brief werden Sie nichts erreichen. Aber wenn es 2, 3 Eigentümer gibt, die ein bisschen Sitz und Stimme an ihrem Standort haben, die sich da vorne an die Bewegung setzen Und Mandanten, so haben wir das gemacht. Wir haben zu dem Zeitpunkt 2006, das war ein Vorteil für die Entwicklung, ein Nachteil für die Region, zwei entstehende Einkaufszentren gehabt. ECE in Wetzlar, 6 Kilometer entfernt, das Neustädter Tor in der Gießener Innenstadt, gar nicht entfernt. Insgesamt fast 40.000 Quadratmeter, die zusätzlich auf uns zukamen. Und das habe ich Ihnen heute erspart. Wir haben einen Film gemacht, wo das Einkaufszentrum von oben auf die Gießener Innenstadt fällt. Wumm! Und dann saugt es die Umsatzgelder in sich auf. Und dann haben wir so eine kleine Illustration gemacht, wie die Innenstadt in sich zusammenfällt. In bester Wildwest-Manier. Das haben wir sehr emotionalisiert, auch mit den Fotos in der Einladung. Schwarze Einladung, ja, der Tod der Innenstadt. Oma, ihr klein Häuschen, ab 2025 ist da nichts mehr drin, wenn das so weitergeht. Das konnten wir auch rechnerisch belegen. Wenn die Innenstadt sich so weiterentwickelt, wird genau das und das passieren. Da sind Hauseigentümer, die natürlich, wenn sie schon keinen emotionalen Bezug mehr zum Standort haben, zumindest Renditeverstand haben, denn das ist ja eine Kapitalanlage. Da waren sie zu erwischen. Dann haben wir sie eingeladen. Das ist ein guter Tipp nochmal. Haben wir sie eingeladen zu einer Veranstaltung. Da saßen 160 Hauseigentümer der Innenstadt, das waren mehr oder weniger fast alle. So sensationell war unsere Einladung fotografiert, ja, und so furchtbar haben wir die Prognose dargestellt. Und dann saßen die alle da und dann haben wir das alles vorgestellt und dann haben die gesagt, super, weitermachen, weitermachen. Damals gab es aber noch kein BIT-Gesetz, das haben wir ja erst initiiert. Wir haben gesagt, wenn wir uns auf das Abenteuer BIT einlassen, brauchen wir Geld, um schon mal einen emotionalen Punkt, nämlich die Weihnachtsbeleuchtung zum Beispiel, und die professionelle Begleitung zu finanzieren. Dann haben wir Überweisungsträger ausgeteilt an dem Abend. Auf jedem Überweisungsträger stand 1.000 Euro drauf. Wir haben versprochen, dass das Geld auf ein Treuhandkonto kommt. Wenn wir keine Struktur hinbekommen, mit der wir arbeiten können, wird es zurücküberwiesen, 1:1. Wenn ja, aber das Gesetz nicht kommt, ist zumindest mal anteilsmäßig die Weihnachtsbeleuchtung finanziert. Der Rest wird zurücküberwiesen. Wenn aber BIT kommen sollte, ist das der erste Beitrag. Und ich habe damals gesagt, wenn wir innerhalb von 14 Tagen 50.000 Euro auf dem Konto haben, das wären 50 von 160 Hauseigentümern, 50.000 Euro, wir haben keinen Unterschied gemacht, kleine Immobilie 250, große, Karstadt hat genauso 1.000 drauf gehabt wie der kleine Bücherladen. Mir ging es um das Zeichen zu setzen und 1.000 Euro waren angesichts der Bedrohung machbar. Wir hatten nach 14 Tagen 70.000 Euro auf dem Konto und dann haben wir Frank Heinze engagiert und der hat den Prozess, die Brücke geschlagen zwischen der Stadt, die willens ist, aber keine Ahnung hat, und den Einzelhändlern, die wollen, weil es ihnen unter den Nägeln brennt, und den Hauseigentümern, die auf einmal gespürt haben, oh, wenn wir jetzt nichts tun, dann wird's schwierig. Und in diesem Konglomerat haben wir den Zug innerhalb eines halben Jahres in Bewegung gesetzt und 2006, das war Ende 2005 und 2006 hatten wir das erste BIT, nämlich unser BIT, bin ich ganz stolz, das erste BIT in einem deutschen Flächenstaat und 3 Monate später, weil wir die Weihnachtsbeleuchtung finanzieren wollten und am 1.1. kamen dann die anderen 3 hinterher. Und Erfolgsgeschichte auf der ganzen Ebene.
Ich habe da eine kurze Nachfrage. Viele Einzelhändler sind ja auch Eigentümer. Das heißt, kann man über diesen Hebel dann sozusagen dieses in Gang setzen?
Perfekt. Ich hatte es noch am schwierigsten, weil meine Hauseigentümer Fonds waren und lauter solche Geschichten. Die konnte man nur über Rendite einfangen. Die Einzelhändler oder die Standorte, wo viele Einzelhändler noch selber Eigentümer sind, näher dran geht's ja gar nicht mehr. Und die für so etwas zu begeistern, kann eigentlich nicht schwer sein, wenn man genau das, was Sie sagen, Frau Braun, die Schreckensszenarien sehr deutlich unterstreicht.
Weitere Fragen Ihrerseits?
Alle erschlagen.
Nee, also das mit der Todesanzeige, das finde ich ja klasse.
Also, schicke ich Ihnen.
Ja, bitte. Dürfen wir es veröffentlichen?
Natürlich.
Also, demnächst auf Langendorfs Dienst, ist es okay? Muss ich auch mal fragen zwischendurch. Aber in Ihrem Vortrag haben Sie ja sehr eindrucksvoll auch die Quartiere in diesem Positionierungskreuz definiert auch. Also erstmal, wie war das? Wer sind wir?
Wer sind wir? Was bieten wir? Wie sind wir? Und dann die Kernzielgruppen.
Genau. Und dann haben Sie ja die Straßenzüger definiert. Hat es dann zur Folge gehabt, dass auch dann auch Läden umziehen mussten?
Nein, das nicht. Also an bestehenden Mietverträgen ist ja auch nicht zu rütteln. Mhm. Aber es hat eine Veränderung gebracht, dass teilweise Läden, die ein Angebot hatten, ihr eigenes Angebot angepasst hatten. In der Gastronomie beispielsweise. Ja? Mhm. Das wurde dann im Seltersweg etwas moderner, flippiger, fastfoodiger, nicht im Sinne von McDonald's, sondern von, wie man heute so, ne, mit Fingerfood und solchen Geschichten. Das war ganz interessant, wie sich dieser Spirit in jedem Quartier völlig unterschiedlich entwickelt hat.
Okay. Also hochspannend. Das heißt, Sie mit Fotos, mit Todesanzeigen, mit Bewusstmachen haben Sie einfach die Möglichkeit, auch selber einen Prozess in Gang zu setzen, um dann vielleicht auch die eigene Positionierung zu stärken.
Die Positionierung des Quartiers. Danach kam übrigens die Positionierung der Stadt Gießen. Dann hat die Stadt auf einmal von der Systematik, an der Systematik Freude gehabt. Aber viel interessanter ist noch die Positionierung des eigenen Ladens. Zur Sensibilisierung der eigenen Mitarbeiter war sensationell. Ich hatte mit diesem System ganz andere Möglichkeiten, meinen eigenen Leuten die Idee, die wir mit dem Schuhhaus Dari verfolgen, als Mosaikstein in der gesamten Gießener Innenstadt zu verdeutlichen. Man hatte einfach, ja, man wusste, wovon man spricht.
Sie haben einen Zeitraum von 10 Jahren dargestellt. Ja. Das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Wie haben Sie das durchgehalten?
Ich persönlich, oder?
Ja, Sie also, und auch Ihre Mitstreiter, also diejenigen, die Sie über.
Also ich persönlich, ich habe den gemütlichsten Job. Was Sie vorhin gesagt haben, ist in der Tat richtig. Am Anfang ist wirklich Kernarbeit. Das ist Klinkenputzen, das ist Telefonieren, das ist Gespräche führen, das ist Vorträge halten, das ist richtig Kerner-Überzeugungsarbeit. Da das Ding dann ja 5 Jahre lang funktioniert hat und schon nach 5 Jahren Ergebnisse zeigte, galt es eigentlich nur noch, nachdem wir die Struktur stehen hatten, die Inhalte für die zweite und jetzt für die dritte Laufzeit ist sehr dem Thema Online gewidmet, zu definieren, die 5 Projekte im Prinzip aufzuzeigen, und daraus entstand automatisch eine Routine. Wir haben eine Routine in der gesamten Struktur. Es gibt noch einen operativen Geschäftsführer, der sozusagen das tägliche Doing, der Ansprechpartner ist, und haben ansonsten eine kleine Truppe Saubermacher und solche Dinge und eine Agentur und sowas. Aber die Struktur stand. Und das ist für mich das Entscheidende, wir hatten auf 5 Jahre Planungssicherheit und wir wussten, was wir in den 5 Jahren umsetzen. In den Werbegemeinschaften vorher haben wir uns allerhöchstens, und das war schon das höchste der Gefühle, konzentriert darauf, was wir im nächsten Jahr denn mal so machen könnten und ob wir überhaupt die Chance haben, es finanzieren zu können, weil wir nicht wussten, wer überhaupt noch dabei ist. Das ist passé. 5 Jahre Finanzierungssicherheit, 5 Jahre Planungssicherheit, dann kann man gemütlich arbeiten.
Gibt es Ihrerseits noch weitere Fragen?
Sind nur die Hauseigentümer oder ist die Kommunen oder die müssen auch irgendwo einen Teil mit dazugeben, öffentliche Gelder?
Das BID ist wirklich eine reine, das Gesetz, ja, ist rein auf die Hauseigentümer angelegt. Natürlich ist es immer so, die Hauseigentümer können sich die dollsten Sachen überlegen. Wenn die Stadt nicht will, wird es nicht funktionieren. Das heißt, es ist von Anfang an eine enge Kooperation und Absprache mit der Stadt gegeben. Und im günstigsten Fall, so wie Sie gesagt haben, die Stadt will ja, schafft man es, einen gemeinsamen Weg zu gehen, bei der die Stadt sich nicht finanziell, aber mit irgendwelchen Maßnahmen beteiligt. Wie in Gießen beispielsweise mit der Bodensanierung und Begrünung und solchen Dingen. Allein schon die Tatsache, dass die Stadtverwaltung selbst bei Anliegen, die ein solches BIT als Träger öffentlichen Rechts an die Stadt ausspricht, die Steine inzwischen aus dem Weg räumt, statt Blockaden aufzubauen, was man ja auch oftmals hat, das ist schon wirklich ein Tür- und Toröffnen eines wunderbaren Miteinanders.
Tja, dann, wenn keine weiteren Fragen sind, unsere Zeit ist abgelaufen, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Ebert, dass Sie uns diesen inspirierenden Vortrag mitgebracht haben und uns hier mal gezeigt haben, dass auch was anderes möglich ist als das, was wir derzeit sehen und dass es Perspektiven auch für eine Innenstadt gibt. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, zusammen in die Buchhändler-Lounge zu gehen, wenn Sie noch weiter diskutieren wollen, wenn Sie noch ein bisschen miteinander sprechen wollen. Frau Kirste wird uns da den Weg zeigen und kommen Sie noch mal mit und seien Sie in der kleinen Runde noch mal dabei, vielleicht können wir noch mal ins Gespräch kommen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.